Krieg im Nahen Osten, Ölpreis unter Druck, die US-Notenbank fett in der Zwickmühle und an der Wall Street fließt Milliardenkapital in künstliche Intelligenz. Drei Krisen, eine Euphorie. Was passiert eigentlich, wenn Geopolitik, Inflation und KI gleichzeitig kippen? Darüber sprechen wir jetzt.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, grüß dich.
Hi, Uli.
Sag mal, die Lage ist ja momentan relativ verfahren. Bist du gerade angespannt oder entspannt?
Ich bin immer leicht angespannt.
Dann fangen wir mal mit Hormuz an. Sandra, die Frist zwischen den USA und dem Iran ist verstrichen. Die Straße von Hormuz bleibt das große Pulverfass. Ist das eine Art wirtschaftliche Geißel der Weltwirtschaft?
Ja, also die Auswirkungen werden sich bald zeigen durch Benzinknappheit einfach auch und durch Düngermittelknappheit. Im Moment haben wir hier in den USA noch genug, aber der ist im Preis angestiegen um 20% im Vergleich zum Vorjahr. Das schlägt sich dann natürlich auch auf die Lebensmittelpreise nieder, auch natürlich auf die Wirtschaftlichkeit der Landwirte, die sagen, wir haben nebenbei gesagt überhaupt keinen wirtschaftlichen Spielraum, wir haben keine Planungssicherheit. Viele haben ja schon die Segel streichen müssen aufgrund der Strafzölle. Die werden jetzt in großem Maße subventioniert von der Trump-Regierung. Die hatte ihnen schon in der ersten Amtszeit, also die Trump-Regierung, den Landwirten großen Schaden zugefügt, auch damals schon durch Zölle und den Handelskrieg mit China. Dann hat Biden sie wieder aufgepäppelt, nur damit sie danach wieder Trump wählen. So, und jetzt sind sie wieder in dieser Situation, nur viel, viel schneller, weil jetzt auch die Düngemittelknappheit hinzukommt. JP Morgan hat gerade einen Bericht veröffentlicht, wo sie für nächstes Jahr globale Lebensmittelknappheit vorausgesagt haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur eine Lage, die in den USA durchschlägt, sondern das spüren wir auch in Europa, auch in Deutschland, weil wir genauso abhängig sind von diesen Produkten, die durch die Straße von Hormuz geführt werden. Aber sag mal, Oman ist traditionell Vermittler und jetzt droht Trump ausgerechnet dem Oman. Was macht das mit der Glaubwürdigkeit amerikanischer Diplomatie?
Wir wissen, dass da keine Glaubwürdigkeit mehr besteht. Null. Negativ, wenn das möglich wäre. Schlimmer noch, Donald Trump hat einfach einen Dachschaden. Der ist nicht normal, der ist verrückt, der ist zumindest in Ansätzen dement, der hat eine toxische Persönlichkeitsstörung, da kommt ganz viel zusammen. Leider ist dieser Mann von einem großen Teil der US-Bevölkerung zum Präsidenten gewählt worden. Aber man tut so, als ob man das irgendwie innerhalb von regulärer Parameter einordnen könnte, dieses Geschehen, dieses Verhalten. Das geht nicht. Der Mann ist einfach hochgefährlich. Und dieses Wochenende hat Marjorie Taylor Greene, die zwar auch verrückt ist, das ist eine ehemalige republikanische Abgeordnete, vor allen Dingen eine sehr rechtsradikale QAnon-Abgeordnete, die hat Donald Trump damals federführend mit ins Amt geholfen, vor allen Dingen auch durch die Verbreitung der QAnon-Verschwörungstheorien. Die ist jetzt vermeintlich, man darf sich nicht täuschen lassen, aber wenn man nichts über sie wüsste und würde sie nur heute hören, klingt sie einigermaßen normal und gemäßigt. Und die hat gerade berichtet, dass Donald Trump, das wüsste sie aus den engsten Kreisen, tatsächlich den Einsatz taktischer Nuklearwaffen erwägt. Das halte ich für glaubhaft. Also sie ist zwar nicht die glaubwürdigste Person, aber ich habe auch damals sehr viel zu dem Thema recherchiert für mein Buch Die DNA der USA, was schon 2022 rausgekommen ist. Aber ich bezog mich auf die erste Amtszeit, wo Donald Trump wiederholt gesagt hat, warum haben wir denn so viele Atomwaffen, wenn wir die nicht einsetzen? Er wollte den Etat um eine crazy Zahl erhöhen, wo selbst seine Berater gesagt haben, das macht doch gar keinen Sinn. Wie oft sollen wir den Planeten denn zerstören können? Und er wollte zum Beispiel, er hatte so geniale Ideen wie Hurricanes über dem Meer noch durch Atomwaffen zu, in Anführungsstrichen, sprengen, bevor sie Land erreichen.
Aber jetzt hat auch so ein Trump-Berater, ganze Beraterstäbe, der hat ja kein Interesse, dass das wirtschaftliche Problem sich immer weiter verschärft, das er ja eigentlich lösen will.
Du gehst analytisch an den Sachverhalt heran, als ob wir es mit normalen Leuten zu tun hätten und normalen Sachverhaltsgestaltungen. Das ist hier nicht der Fall. Leicht könnten die Berater, die Abgeordneten, der Kongress, wo die Republikaner die Übermacht haben, könnten Donald Trump etwas entgegenstellen. Das tut nur keiner. Die sind eingeschüchtert, die sind gierig, die wollen mitziehen. Und wenn die US-Wirtschaft abschmiert oder auch der Rest der Welt und das in einer Rückkopplungsschleife wiederum negative Effekte auf die US-Wirtschaft hat, das interessiert die nicht, solange die Profit machen. Und das ist mit ein Grund, diese, erratische Handlungsweise von Donald Trump, um Geld damit zu machen. Wir sehen ja immer auch die Börsenbewegungen, die mit einhergehen. Wir sehen die Investitionen in Unternehmen, die dann von Donald Trumps Kindern zum Beispiel und engen Vertrauten aus seinem Kreis, die dann ohne Ende Milliarden Subventionen bekommen, Regierungsaufträge, also von diesem negativen Szenario profitieren. Was im Endeffekt dabei rauskommt, ich glaube, das interessiert sie nicht so sehr, weil sie alles darauf setzen, die nächste Wahl zu ihren Gunsten zu manipulieren und zur Not mit Gewalt.
Wenn der Ölpreis dauerhaft hoch ist, dann rutscht nicht nur Amerika in eine starke wirtschaftliche Krise, auch der Rest der Welt. Und das Problem ist ja, Deutschland kommt wirtschaftlich ohnehin nicht mit besonders viel Schwung aus der Kurve. Wenn dann Energie wieder deutlich teurer wird, trifft das Industrie, Logistik, Chemie, Mittelstand und am Ende auch uns alle, die wir Verbraucher sind. Und da gibt es ja einen ziemlich brutalen Zusammenhang. Teures Öl ist eine Steuer, die nicht vom Finanzminister beschlossen wird und sie landet trotzdem auf den Rechnungen. Kann es die Krise in Amerika oder das Empfinden dafür ein Stück weit verwässern, wenn auch der Rest der Welt leidet? Was glaubst du?
Die Amerikaner sind mit sich beschäftigt. Die Amerikaner interessiert das Ausland wesentlich weniger.
Damit sind wir bei der Federal Reserve, der US-Notenbank. Und jetzt wird es ja richtig interessant. Die Fed steckt zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite gibt es Zeichen für eine schwächere US-Konjunktur, schwächere Einzelhandelsdaten, schwächere Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite bleibt die Inflation über dem definierten Ziel. Und dann kommt auch noch der Ölpreis. Was soll die Fed jetzt machen, Sandra?
Ich glaube, wichtig ist zu beachten, dass die Federal Reserve ohne Zweifel in Zukunft politischer werden wird unter Ken Warsh, auch wenn er noch so tut, als ob er ganz neutral und unabhängig bleiben wollte. Da bleibt ihm im Moment auch noch nichts anderes übrig. Wichtig auch in diesem Zusammenhang, dass J.D. Vance am Wochenende gesagt hat, oder vor ein paar Tagen jedenfalls, dass der Dollar seinen Status als Reservewährung verlieren würde und das wäre ja auch irgendwie gar nicht schlecht. Das geht in die Richtung von vielen Rechten und da fragt man sich, warum sagen die sowas? Was führen die damit im Schilde? Gleichzeitig hat Donald Trump und seine Familie für ihre Kryptofirma eine Bankzulassung bekommen. Also warum ich das im Hintergrund im Zusammenhang mit der Fed erwähne, ist, was ist der größere Plan, den die hegen? Wie wollen die neben allem anderen auch noch das Geldsystem übernehmen? Was würde dann in einem solchen Zusammenhang mit der Federal Reserve passieren? Weil die Ultrarechten, die reden ja schon seit ewigen Zeiten davon, dass sie die Fed abschaffen wollten. Also ich glaube, da sind auch stehen uns möglicherweise noch viel größere Probleme vor und wir da auch Analysten und Investoren bleibt wenig anderes übrig. Die müssen innerhalb der gegebenen Parameter analysieren. Ich glaube, vorläufig wird Ken Warsh sich noch relativ neutral verhalten. Aber wenn man die Sicht weiter ausrichtet, würde ich sagen, da sieht es wesentlich ungemütlicher aus.
Das ist ja eigentlich der Kern der Sache. Eine Notenbank muss manchmal ja genau das tun, was politisch unbequem ist. Trump bremst das aber aus. Und eigentlich muss die Notenbank ja bremsen, wenn alle Gas geben wollen. Und sie muss manchmal eben auch bremsen, wenn der Präsident lieber beschleunigen würde. Glaubst du, dass das irgendwie noch möglich ist oder ist dieser Tropf gelutscht?
Also wie gesagt, ich glaube im Moment es ist ja auch nicht nur er alleine, da gibt es ja auch noch die lokalen Gouverneure drumherum. Man muss einen Konsens schaffen und ich glaube im Moment verläuft es eben noch in den gegebenen Bahnen und er wird sich nicht deutlich von Donald Trump drängen lassen. Aber warten wir mal die Midterms ab und die zweite Hälfte der Amtszeit von Donald Trump, wie Ken Warsh sich dann verhalten wird. Im Grunde genommen, er ist ja selber, entweder hat er hunderte Millionen oder er ist selbst schon Milliardär. Seine Frau ist ja die Tochter von einer der Estée Lauder-Erben, der Milliardär ist. Also er ist im Grunde genommen, er ist auch in dieser Milliardärsblase drin und die haben ja nochmal ganz spezielle Interessen, die sich nicht unbedingt decken mit denen der Bevölkerung. Was denkst du denn, was für Deutschland schlechter wäre? Eine Inflation, eine steigende hier in den USA oder eine Rezession?
Auf jeden Fall kurzfristig eine Rezession, das wäre wirklich gefährlich, aber langfristig ist die Inflation natürlich das größere Gift, denn die Inflation zerstört ja Kaufkraft und sie zerstört vor allen Dingen Vertrauen. Und wenn ihr in den USA eine hohe Inflationswelle habt, dann gibt es weniger Kaufkraft, also dann werden auch weniger deutsche Exportgüter in den USA gekauft. Und das spüren wir natürlich dann als Exportnation umso deutlicher. Also die Lage, das ist irgendwie zwischen Pest und Cholera. Das ist beides natürlich für die deutsche Wirtschaft, für die Arbeitsplätze in Deutschland überhaupt nicht gut. Lass uns auf das dritte Thema schauen, auf die künstliche Intelligenz. Denn während die Welt ja über Öl und Zinsen spricht, wird an der Wall Street weiter massiv in künstliche Intelligenz investiert. Rechenzentren, Chips, Stromnetze, Cloud, KI-Modelle. Das ist ja längst kein kleines Silicon Valley-Thema mehr. Das ist eine der größten Investitionswellen der Weltwirtschaft. Was glaubst du, wie viel davon ist echte industrielle Revolution und wie viel davon ist Spekulation, Sandra?
Ich glaube, das kann keiner so wirklich sagen, auch nicht die, die drinstecken. Ich glaube, die, die drinstecken, verursachen einen unglaublichen Hype, vor allen Dingen mit ihren Katastrophenszenarien. KI wird alle Arbeitsplätze übernehmen. Sie wird die Menschheit auslöschen. Ich glaube, das ist so ein Muscle Flexing, also die Muskeln aufbauen und sich darstellen, quasi als Marketingmaßnahme, um zu suggerieren, wie unglaublich stark und powerful KI ist. Aber wenn wir uns anschauen, was KI tatsächlich bis jetzt bewirkt hat, klar, wenn man die ersten Male mit Large Language Models, also wie ChatGPT oder Perplexity und anderen DeepSeek arbeitet, dann ist es schon erstaunlich, was die machen können. Aber das sind eben nur Sprachmodelle. Und wie weit die erweiterbar sind in ihren Fähigkeiten und inwieweit irgendwann dann auch mal diese unsäglichen Halluzinationen, also die Irrtümer, die sie aufbauen, inwieweit die bekämpft werden können, die sind bis jetzt kein bisschen weniger schlimm geworden. Und da fallen auch immer Hochprofessionelle drauf rein. Ich glaube, mittlerweile fast alle der großen Unternehmensberatungen sind aufgeflogen in den Research Reports, die sie rausgebracht haben. Da waren dann noch Stücke drin, von wo man deutlich sehen konnte, das kam aus irgendwelchen LLMs oder aber man konnte es aus anderen Gründen identifizieren. Das Gleiche passiert bei Rechtsanwälten, bei Ärzten, bei medizinischen Influencern, habe ich es kürzlich gesehen. Also da stellt sich eben die Frage, was sind die Produktivitätsgewinne? Die sind sehr, sehr begrenzt. Also nur 5-10% der Unternehmen, die KI einsetzen, sagen, wir sehen Produktivitätsgewinne, also Gewinne.
Kann sich ändern, kann sich ja noch steigern.
Ja, aber die gibt es ja jetzt auch schon eine Weile und wir sehen praktisch nichts. Vor allen Dingen, wenn man das in Relation setzt mit den Kosten. Wenn ich $1 ausgebe, wie viel Dollar kriege ich dann zurück? Und bis jetzt ist es ein totales Verlustgeschäft. Selbst die großen Tech-Konzerne sagen zu ihren Leuten, ey, ihr müsst jetzt mal euren Bedarf zurückschrauben. Früher hieß es, welche Angestellte benutzt am meisten KI? Das war der Held. Heute heißt es, nee, Leute, viel weniger benutzen und umschalten auf chinesische Modelle, weil die viel, viel preiswerter sind. Also ich sehe da noch keinen Durchbruch. Das heißt zwar nicht, dass nicht einer kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Einsatzbereiche in Robotik und anderen Waffensystemen und so, dass die vielleicht größer sind. Aber speziell, was jetzt LLMs anbetrifft. Wir sehen es ja auch bei Programmierern zum Beispiel. Da sieht es ganz ähnlich aus. Auch da sind die Produktivitätsgewinne bis jetzt relativ begrenzt. Und wenn man sich genau mal anschaut, den Investitionskosmos bei den KI-Unternehmen und den großen Tech-Unternehmen, die darauf setzen, dann sehen wir ja diesen Finanzierungskreislauf, wo die große Frage ist, wenn mal irgendeiner ausfällt aus diesem relativ begrenzten Universum, wo alle sich gegenseitig finanzieren, klappt dann das ganze Ding zusammen. Und was mich persönlich enorm an die Finanzkrise von 2008 erinnert, ist nicht nur die Riesenverschuldung, die aufgenommen wird für extrem ungewisse Ergebnisse, das aber auch in keinem Verhältnis zu dem Riesenrisiko, was aufgebaut wird, sondern auch dieser spezielle Lingo, der vorgegeben wird und so nach dem Motto, ihr versteht das alles nicht, das ist zu hoch für euch, ihr müsst uns vertrauen, dann klingt das alles ganz toll, wenn die Tech-Typen das präsentieren. Da fallen bei Elon Musk ja auch immer reihenweise die Leute drauf rein. Und im Endeffekt stellt sich raus, das hält überhaupt nicht, also KI hält überhaupt nicht das, was es verspricht, zumindest bis jetzt.
Also immer dieser Herdentrieb, ne? Wenn immer mehr Kapital in ein Thema fließt, weil die anderen auch investieren und nicht mehr, weil die Rendite überzeugend ist, dann wird es gefährlich, dann baut sich eine Blase auf. Erkennst du schon eine Blase oder glaubst du, dass wir davon noch ein Stück weit entfernt sind?
Es liegt ja in der Natur einer Blase, dass man nie vorhersehen kann, wann die platzen wird. Aber dass wir im Blasenterritorium sind, ich glaube, das ist relativ klar. Wir müssen uns ja nur einmal anschauen, zum Beispiel SpaceX, wie da die Investitionen aussehen im Vergleich zur Profitabilität des Unternehmens. Und da steht SpaceX vor allen Dingen wegen der Satellitenfirma ja noch besser da als viele andere, die nur Verluste vorzuweisen haben, wo das Zukunftsversprechen ganz weit weg in der Zukunft liegt, also völlig ungewiss ist. Und das halte ich doch, also in gewissem Maße ist bei Investitionen natürlich immer so, dass auf die Zukunft gesetzt wird bei einem gewissen Ungewissheitsfaktor. Aber bei KI, das finde ich jetzt völlig extrem.
Ja, fließt sehr viel Geld an die Börse, in die Wall Street. Ist die Wall Street aus seiner Sicht gerade noch euphorisch oder schon nervös?
Die Wall Street ist seit einiger Zeit, schon seit Monaten nervös, gerade auch im Hinblick auf das KI-Thema. Auch was ich hier beobachte bei Portfolio-Managern, die im Quantbereich zuständig sind, selbst in ihrem Bereich, wo sie Experten sind, wo sie schon die Vision haben, dass irgendwas Großes kommt, aber keiner weiß wann und keiner weiß genau, bei welcher Technologie, bei welchem Unternehmen. Alle haben Angst, dass sie auf das falsche Pferd setzen und deswegen setzen sie dann gleich auf alle Pferde, auch wenn vielleicht nur ein, zwei große übrig bleiben am Schluss und sehr, sehr viele scheitern werden. Also ich sehe da ein großes Risiko auch für die Finanzstabilität.
Das ist ja vielleicht der Vorteil von Deutschland. Wir laufen ja Gefahr, diese technologische Revolution zu verpassen, aber laufen eben auch weniger Gefahr, in eine amerikanische KI-Spekulationsblase hineinzurutschen. Ist ja so ein bisschen wie bei einem Casino. Wer nicht am Tisch sitzt, kann nicht gewinnen, aber kann eben auch nicht verlieren. Siehst du es auch so?
Nur ganz begrenzt, weil wenn die Blase platzt, schlägt sich das aufs Finanzsystem durch und das Finanzsystem ist heute noch viel verketteter, zusammenhängender, als es 2008 der Fall war. Also da wird sich kaum ein Teil der Welt von isolieren können und auch nicht Europa. Aber was ich schon sagen würde, ich würde den KI-Fortschritt in Deutschland noch nicht als verloren sehen. Das wird ja immer so gesagt, wenn man sich im direkten Vergleich mit Amerika misst. Aber wenn wir uns jetzt, also wenn wir DeepSeek anschauen, das war ja das Large Language Model aus China, was mit sehr geringem Kosten- und Personalaufwand geschaffen wurde, was durchaus mithalten kann mit anderen LLMs wie ChatGPT. Also wenn man sieht, es ist unglaublich viel Hype dabei, dass Presumptions, also Annahmen gemacht werden bei der Beurteilung des Sachverhalts, die gar nicht unbedingt stimmen müssen. Wir brauchen Milliarden über Milliarden. Wir brauchen also die allerbesten Leute nur von Stanford und davon Hirnschaden. Vielleicht ist es ja gar nicht so. Es wird überall mit Wasser gekocht. Es ist gerade auch im Silicon Valley unheimlich viel Geld verpufft worden ins Nichts, weil es eben so zugeworfen wurde mit Geld. Und wenn man eben mehr unter Druck oder unter Druck steht und in Not ist, dann ist die Innovationskraft und die Vorstellungskraft viel mehr motiviert. Wir sehen ja das auch in Amerika. Also jetzt haben wir die Large Language Models, aber zum wirtschaftlichen Fortschritt, zum Kosteneinsparen, zum, wie sagt man, Innovationen dadurch zu finden, trägt es in Maßen bei. Ja, also von daher würde ich sagen, vieles kann man einfach auch kopieren, reverse engineeren und vieles sollte man vielleicht auch völlig anders denken als die Amerikaner. Zum Beispiel schau dir die USA an. Wir haben jetzt diesen Riesenskandal, dass die ganzen Militärschiffe hier nicht nur völlig verrostet sind, voll mit Schimmel, Toiletten kaputt, Wasserversorgung kaputt, nicht genug Essen. Die müssen hungern, die Soldaten, seit Monaten jetzt schon, ja. Die haben, so einer hat sich mindestens von Bord gestürzt in einem Selbstmordversuch. Andere haben das angedroht oder da spricht man eben drüber. Und da fragt man sich, die USA haben das ein riesen Militärbudget. Pete Hegseth will das nochmal vergrößern auf 1,5 Billionen. Dollar, was insane ist. Wo bleibt das ganze Geld? Und dann sieht man ja nicht nur, dass man vielleicht andere Waffen vor allen Dingen auch jetzt in der Neuzeit braucht, sondern dass die Kostenstruktur und andere Anforderungen ganz andere sind. Ich höre von vielen Startup-Typen, die in diese Richtung gehen, also was Drohnen und andere Militärtechnik betrifft, dass die großen etablierten Industriekonzerne, also Rüstungsunternehmen, dass die sehr, ja, veraltet sind in ihrer Denkweise, in ihren Strukturen, dass die nicht dynamisch sind, dass die nicht risikofreudig sind, dass die einfach, ich meine, die sind auf Stabilität, auf langfristige Prozesse angelegt, einfach auch von ihrer Struktur. Das ist ja das ganze Gegenteil von einem Startup. Das Startup versucht was, wenn es nicht klappt, man hat genug Geld, man versucht das Nächste. Ein Unternehmen ist ja mit Shareholdern, mit Aktionären, ist ja ganz anders von der Struktur auch ausgerichtet. Aber im Grunde genommen ist es auch da, denke ich, das zeigt ja die Entwicklung hier auch bei uns in den USA. Das Pentagon hat, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal ein Militäraudit bestanden haben. Da gehen Milliarden über Milliarden rein und vieles versickert in diesen Kanälen. Also im Grunde genommen müsste da auch hier in den USA mal richtig aufgeräumt werden.
Naja, also ein Unternehmen, ein Rüstungsunternehmen, was die Produktion vervielfacht, weil es einfach wirklich einen total steigenden Bedarf an militärischen Gütern, an Rüstungsgütern gibt und die Produktion explodieren lässt sozusagen. Also das würde ich jetzt mal nicht als altmodisch oder als strukturell verkrustet bezeichnen. Das ist ja kein Automatismus. Startups haben da leicht reden. Wenn wir alles zusammennehmen, also die Geopolitik, Hormuz, Iran, USA, Öl, die Geldpolitik, die Inflation, Fed, Zinsen und noch die Finanzmärkte, also KI, Bewertungen, Investitionen. Was passiert, wenn diese drei Risiken gleichzeitig aufeinanderprallen?
Es ist eine viel größere Fragilität im System und hinzunehmen würde ich jetzt auch noch die Klimakrise, die Umweltkatastrophen, die ja wirklich an allen Ecken und Enden überall auf dem Globus zunehmen, ob das Brände oder Überschwemmungen sind. Das heißt, ich beziehe mich nochmal auf JP Morgan, auf Lebensmittelkrise, auf Lieferkettenkrisen, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Auch noch in der Kalkulation sollte sein, was passiert mit Taiwan und China, auch wenn die nur eine Blockade machen würden. Das heißt, es sind überall größere Risiken, überall größere Fragilität und ja, das ist einfach so. Da kann man sich auch nur in begrenztem Maße drauf einstellen. Deswegen macht die Wall Street jetzt auch erstmal weiter wie gehabt, weil wie soll man sich auf so eine absolute Ungewissheit, das sind ja nicht Risiken, die man konkret berechnen kann, wie soll man sich darauf einstellen?
Wäre das dann der perfekte Sturm, wenn das alles zusammenprallt?
Noch perfekter geht es nicht mehr, außer die Erde wird von einem Meteoriten getroffen.
Hoffentlich nicht, aber genau das ist ja der Punkt. Wir reden ja nicht unbedingt über den nächsten großen Crash, wir reden über eine Welt, in der plötzlich sehr viele Dinge gleichzeitig schiefgehen können und die Märkte mögen eines überhaupt nicht, nämlich Unsicherheit.
Ja, aber solange die Musik spielt, machen die Anleger halt weiter. Was das natürlich konkret für die Realwirtschaft bedeutet, das ist eine ganz andere Frage. Da geht es ja nach offiziellen Zahlen den USA noch immer relativ gut. Aber wenn man die Vermögensungleichheit, Chancenungleichheit, Einkommensungleichheit hier anschaut, dann geht es der Bevölkerung hier nämlich nicht so gut, wie es die Zahlen widerspiegeln. Das ist ja auch nochmal wichtig, das zu beachten, wenn man die nur auf die Wall Street guckt. Du sitzt ja in Deutschland. Was denkst du denn, wer für eine potenzielle Krise besser gerüstet ist? Deutschland oder die USA?
Ich glaube schon Amerika, ganz klar. Nicht, weil Amerika alles besser macht, sondern weil Amerika einfach mehr Puffer hat, Kapital, Technologie, Energie. Ihr habt den Dollar und eben diese enorme Fähigkeit, Kapital zu mobilisieren. Deutschland hat eine hochproduktive Industrie, aber eben auch hohe Energiekosten, immer noch hohe Regulierung und schon auch deutliche strukturelle Wachstumsprobleme. Würdest du denn einem amerikanischen Investor sagen, schau nach Deutschland?
Klar, also ich würde jedem Investor raten, das tun die ja auch, sich geografisch zu diversifizieren. Natürlich auch nach Europa und da ist Deutschland die stärkste Wirtschaftskraft. Ich würde Deutschland auch noch nicht abschreiben. Es gibt jetzt da ein paar politische Probleme auch. Aber wenn die in den Griff bekommen werden, dann wird Deutschland sicherlich auch eine gute Chance haben, gut zu performen.
In diesem Sinne, Sandra, dann habt du noch eine schöne Woche. Bis ganz bald. Wir sprechen demnächst.
Dankeschön, Uli. Dir auch eine gute Woche. Bis bald.
Ja, danke. Ciao.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bisandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.